ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe von ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Denn es ist tatsächlich die 100. Ausgabe dieses Podcasts. Am 26. Oktober 2020 sind wir gestartet und haben Sie seitdem alle 14 Tage mit Informationen rund um das Dachdeckerhandwerk auf diesem Wege versorgt. Es ging in diesen 100 Ausgaben um die unterschiedlichsten Themen. Von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zukunftsprojekte und dazwischen beispielsweise um Berufsbildung, Nachwuchsgewinnung, Photovoltaik, den Einsatz von Drohnen am Bau, die wirtschaftliche Entwicklung und jüngst auch um künstliche Intelligenz, um nur mal einige zu nennen. Und wir hatten dazu ganz unterschiedliche Gesprächspartner. Aus Innungen, Landesverbänden und dem ZVDH, genauso wie aus dem Zentralverband des Deutschen Handwerks. Wir haben mit Experten aus Unternehmen, der Wissenschaft und der Politik gesprochen. Und für diese Jubiläumsausgabe freue ich mich über eine ganz besondere Gesprächspartnerin, mit der ich über aktuelle Themen sprechen möchte, die Handwerker gerade bewegen. Es ist die Bundesbauministerin Clara Geiwitz, um es ganz genau zu sagen, die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Guten Tag, Frau Ministerin.
Hallo.
Frau Geiwitz, bevor wir zu den fachspezifischen Themen kommen, wie hat sich denn Ihr Arbeitsalltag durch das Ende der Ampelkoalition verändert?
Ja, also man kann das vielleicht vergleichen so mit ein bisschen Wintereinbruch auf der Baustelle. Also ein paar Sachen muss man jetzt ganz, ganz schnell machen, wo man vorher dachte, man hat da vielleicht noch ein paar Wochen Zeit. Und einige Sachen muss man einfach auch verschieben ins Frühling oder in den Sommer. Also es ist jetzt auf der einen Seite sehr, sehr viel Hektik, weil natürlich viele Entscheidungen noch getroffen werden müssen. Und ein paar Projekte müssen wir jetzt einfach verschieben.
Ein Thema, das derzeit an vielen Stellen diskutiert wird, ist das sogenannte serielle Bauen. Sie werben für serielles Bauen als eine Möglichkeit, dem Wohnungsmangel in Deutschland entgegenzuwirken. Welche seriellen Verfahren würden denn Ihrer Einschätzung nach besonders schnell und in großem Umfang zu einer Verbesserung der Lage führen?
Also wir brauchen das, weil wir jetzt bei einer gut ausgelasteten Bauwirtschaft in etwa 300.000 Wohnungen in Deutschland herstellen können. Das war auch schon vor der Krise so, als die Zinsen ganz niedrig waren und der Bau boomte. Hat man gesehen, dass wir einfach ein Fachkräftelimit haben. Und wenn wir von den 300 auf die 400.000 kommen wollen, brauchen wir entweder 30% mehr Leute auf dem Bau. Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Oder aber die, die da sind, müssen mit der gleichen Man-Woman-Power mehr herstellen. Und da kann natürlich der Einsatz von KI, von Digitalisierung, von Robotik helfen. Aber auch natürlich die industrielle Vorfertigung. Teilweise von einzelnen Bauelementen, aber natürlich auch von Modulen. Und da ist jetzt gerade so ein bisschen Wettbewerb der Techniken, ob die Modulhersteller sich durchsetzen oder diejenigen, die Serienteile produzieren und dann vor Ort zusammensetzen oder vielleicht beides. Aber auf jeden Fall führt es dazu, dass die Produktivität steigen kann.
Um wirklich spürbar Wohnraum zu schaffen, muss eher in größeren Einheiten gedacht und gebaut werden. Kritiker sagen aber, die meisten Mehrfamilienhäuser, die in Deutschland gebaut werden, haben zwischen 12 und 20 Wohnungen. Bei Projekten dieser Größe sei der herkömmliche Mauerwerksbau aber viel günstiger. Deutliche Einsparungen würde man beim seriellen Wohnungsbau erst bei Projekten mit 100 und mehr Wohnungen erzielen. Davon gibt es in Deutschland allerdings gar nicht so viele und ob Wohnen in einer Anlage mit über 100 Wohnungen erstrebenswert sei, das sei auch zweifelhaft. Was entgegnen Sie diesen Kritikern?
Also man muss sich einfach vor Augen führen, dass natürlich auch bei der seriellen Wohnungsproduktion in den letzten 50 Jahren wahnsinnige Fortschritte erzielt sind. Also das sieht jetzt nicht mehr aus wie die 70er Jahre Großwohnsiedlung auf der grünen Wiese, sondern wir haben heute halt durch die Serienproduktion die Möglichkeit, auch passgenau auf kleineren Grundstücken sich mit wiederholenden Typen zu bauen. Das heißt, man kann ein Gebäude überall in Deutschland errichten in einer ähnlichen Bauweise. Da war es auch wichtig, dass wir die Bundesländer dazu bekommen haben, Typengenehmigungen auszusprechen, die gegenseitig anerkannt werden. Oder dass man zum Beispiel mit vorgefertigten Elementen Dachaufstockungen herstellt. Das heißt, man muss nicht unbedingt an einer Stelle 100, 200 oder 300 gleiche Elemente verbauen, sondern kann diese Anzahl von Elementen auf unterschiedliche Orte Deutschlands verteilen und die Vorproduktion in der Halle ist dann einfach das, was es einfacher macht. Das ist jetzt auch kein, sagen wir mal, ganz, ganz brandneuer Effekt. Das werden ganz viele auch schon kennen aus dem Fertighausbau im Bereich der Einfamilienhäuser. Da ist es ja auch so, da baut man ein einziges Einfamilienhaus, aber dieses gibt es dann an vielen Orten in Deutschland genauso nochmal. Und dadurch, dass man es nicht jedes Mal gleich entwerfen muss, nochmal von vorne anfangen muss mit dem Architekten, wird es dann halt billiger.
Um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, hatte die Ampelkoalition die sogenannte große Novelle des Baugesetzbuches auf den Weg gebracht. Dadurch sollten unter anderem Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Das steht nach dem Bruch der Koalition jetzt auf der Kippe. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein? Lässt sich da innerhalb dieser Legislaturperiode noch etwas bewegen?
Die Novelle ist jetzt gerade im Bundestag. Die Anhörung war schon. Und der Bundestag ist ja noch voll funktionsfähig. Die Ampel hat natürlich keine eigene Regierungsmehrheit. Aber wenn die Abgeordneten überfraktionell sich zusammensetzen, können sie natürlich auch weiterhin noch Dinge anschieben und bewegen. Und ich sehe schon eine große Offenheit in unterschiedlichen Parteien angesichts der Situation der Bauwirtschaft, aber natürlich auch der Wohnungsnot in den großen Städten, dass man vielleicht nicht die ganze Novelle, aber die wesentlichen Teile berät und vielleicht doch noch in dieser Legislaturperiode beschließt. Ich würde mich jedenfalls sehr, sehr darüber freuen und viele in der Branche auch. Und ich führe auch entsprechende Gespräche und bin da auch für jegliche Unterstützung zu haben.
Ein weiteres Projekt für mehr Wohnungsbau ist der sogenannte Gebäudetyp E, also E wie einfach. Die Anpassungen im bürgerlichen Gesetzbuch wurden vom Bundeskabinett vor kurzem noch beschlossen. Sie müssten jetzt noch durch den Bundestag gehen. Aber mal unabhängig davon, es geht ja darum, Bauen billiger zu machen. Ein wesentlicher Aspekt beim Gebäudetyp E ist deswegen, auf technische Normen und Regeln zu verzichten, die ausschließlich Komfort- oder Ausstattungsmerkmale eines Hauses betreffen. Komfort und Ausstattung, das klingt so, als würde es im Gebäudetyp E etwas ungemütlicher als in einem normalen Haus. Was verbirgt sich hinter den Begriffen Komfort- und Ausstattungsmerkmale? Wie werden die konkret im Gesetzentwurf definiert?
Also für alle, die sich für Details interessieren, wir haben einen Leitfaden gemacht, wo man sich das mal anschauen kann. Es ist ja so, wir haben unglaublich viele DIN-Normen, die nicht alle Sicherheitsnormen sind und viele sind halt Komfort- und Ausstattungsnormen. Also zum Beispiel die Frage, wie viele Steckdosen habe ich eigentlich in einem Wohnzimmer? Oder wie ist die Wärmeregulierung im Bad? Reicht mir da zum Beispiel die Fußbodenheizung oder brauche ich nochmal einen extra Heizkörper etc. pp. Ganz große Frage ist natürlich auch die Dämmung. Und in Deutschland haben wir uns angewöhnt, immer uns an alle DIN-Normen zu halten, weil viele dann gefürchtet haben, wenn sie es nicht tun, dass das automatisch ein Baumangel ist. Und das führt dazu, dass wir unglaublich hochqualitative Neubauten hatten und haben. Das ist erstmal super, aber ist natürlich extrem teuer. Und jeder, der von uns mal im Ausland war, weiß, dass die deutsche Bauqualität und die von Nachbarländern sich unterscheidet, obwohl keiner davon ausgeht, dass es in unseren Nachbarländern sich nicht ordentlich wohnt. So. Demzufolge ist ganz wichtig, dass wir es jetzt rechtssicher machen können durch diese Novelle, dass man sich als sachkundiger Bauherr mit denen, die dann das planen und umsetzen, verabredet und sagt, also vielleicht nicht 24 Steckdosen im Wohnzimmer, sondern 18 reichen mir auch. Und andere Sachen, auf die kann ich verzichten, wenn ich dann zum Beispiel dadurch einfach weniger Miete habe oder es für uns billiger wird. Und diese Möglichkeit haben wir jetzt rechtssicher geschaffen durch eine Änderung des Baugesetzbuches. Die muss noch beschlossen werden, in der Tat vom Bundestag. Und wie das aussehen kann, da kann man sich in einem Leitfaden des Bauministeriums drüber informieren.
Diesen Leitfaden, den Sie angesprochen haben, den verlinken wir gerne dann auch noch in den Shownotes. Bauverträge vom Gebäudetyp E sollen ja nichts für Otto-Normalbauherren sein, sondern nur zwischen sogenannten fachkundigen Unternehmern abgeschlossen werden können. Also nur zwischen Vertragsparteien, die wissen, was sie da vereinbaren. Denn bei diesen sogenannten Gebäudeverträgen soll ja von den allgemein anerkannten Regeln der Technik abgewichen werden. Bei Abweichungen muss der Bauherr normalerweise umfassend aufgeklärt und die Abweichung ausdrücklich vereinbart werden. Diese Aufklärungspflicht soll jetzt aber sinken, je fachkundiger ein Unternehmer ist. Das kann dann sogar so weit führen, dass überhaupt keine Aufklärung bzw. abweichungsvereinbar erforderlich ist. Die spannende Frage ist also, ab wann wäre denn ein Unternehmer fachkundig und läuft Gefahr, etwas zu bauen, was nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht?
Also Gefahr laufen tut erstmal niemand, sondern es ist immer die Frage, ob zwei Vertragsparteien sich vereinbaren können. Und da das ja jetzt ein neues Element ist, haben wir erstmal gesagt, okay, wir wollen das nicht gleich beim privaten Häuslebauer einführen, der das erste und für alle meisten Menschen das einzige Einfamilienhaus in seinem Leben baut und der sich dann hinterher ärgert. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine große Wohnungsgenossenschaft haben, die seit 80 Jahren Häuser baut, und die zum Beispiel mit einem Projektentwickler, einem Hersteller von seriellen Wohnungen oder mit manuellen Bauunternehmen verabredet und sagt, okay, meine Mieterinnen und Mieter legen vor allen Dingen Wert darauf, dass die Miete niedrig ist und wir verabreden uns jetzt zum Beispiel, dass dieses, jenes und dieses an Komfortnorm in den nächsten 50 Wohnungen nicht passiert, dann können beide Vertragsparteien das fixieren und dann kann man das rechtssicher festlegen. Und dann haben wir ein Stück weit Freiheit gewonnen und natürlich vor allen Dingen Kosteneinsparung.
Wie soll die Fachkunde gemessen werden? Konkret anhand der Ausbildung, die er genossen hat, muss ein Richter also im Zweifelsfall darüber entscheiden, wie fachkundig der Auftragnehmer im Einzelfall war, möglicherweise auch bezogen auf den einzelnen Auftrag. Und nochmal weitergedacht, ist ein Dachdecker dann vielleicht fachkundig im Hinblick auf Themen, die gar nicht zu seinem Fach gehören?
Also das Wichtige ist, dass man erstmal weiß, dass es vor allen Dingen darum geht, dass man das in der Planung berücksichtigen kann, dass man in der Planung abweicht, also weniger darauf ausgelegt, dass der Durchführende dann selber entscheidet, okay, ich führe das jetzt anders durch, sondern es ist erstmal etwas, was in der Planung festgelegt wird. Und Dachdecker sind natürlich für alle Sachen, die in, um und auf dem Dach stattfinden, sachkundig, aber nicht für die Frage der Dämmung und der Elektrik, das ist dann ganz klar. Aber wie gesagt, im Fokus beim Gebäudetyp E steht die vertragliche Absicherung zwischen dem Bauherrn und dem Planer, dass man bestimmte Ausführungen anders macht, als in der deutschen Industrienorm normalerweise als Standard gesetzt wurde.
Jetzt gerne noch ein Blick nach Europa. 2019 hatte die EU-Kommission den Green Deal vorgestellt. Auch der Bausektor sollte und soll seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das war und ist das Ziel. Viele Stimmen haben durch den Green Deal erhebliche negative Auswirkungen auf die Bautätigkeit prognostiziert. Wie sieht Ihre Bilanz nach 5 Jahren aus? Können sich die Kritiker von damals heute bestätigt fühlen?
Also zum einen würde ich unterteilen zwischen Sanierung und Neubau. Also die Bemühungen, den Gebäudebereich klimafreundlicher zu machen, hat natürlich eine ganz große Investition auch im Bereich von Sanierung angestoßen. Das hat auch Nachfrage im Handwerk ausgelöst. Und ich sage mal, die ganze Frage Solardach, Gründach, um Hitze im Sommer zu bekämpfen, hat ja auch ein ganz neues Geschäftsfeld eröffnet. Aber nicht nur das, wir lernen jetzt natürlich auch, wie wichtig es ist, Flächen gut auszunutzen. Das heißt insbesondere, dass Dächer nicht nur dazu da sind, den Regen abzuhalten, sondern wir auch überlegen, kann man Aufenthaltsqualität, kann man Gründächer nutzen? Wir fördern jetzt zum Beispiel in Hamburg ein Modellprojekt, wo man mehrere Dachgärten miteinander verbindet. Aber natürlich die große Frage Solar-PV schafft ja eine riesen Nachfrage auch im Bereich der Nutzung von Handwerk. Und deswegen würde ich sagen, einerseits ganz viel Investitionen in Sanierung. Auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass diese Vorschriften für ökologisches Bauen nicht dazu führen, dass der Neubau so teuer ist, dass wir weniger neu bauen, als wir eigentlich brauchen. Und da sehe ich schon, dass wir uns in den vergangenen Jahren einfach zu stark auf Energieeffizienz gestürzt haben, auf extrem stark gedämmte Häuser, die dann wieder passiv belüftet werden mussten. Das ist ganz viel Gebäudetechnik, die eingebauten gewartet werden muss und die hat den höchsten preistreibenden Effekt. Und ich glaube, wenn wir uns da wieder ein Stück zurückbesinnen und sagen, wir müssen auch gucken, wie unsere Vorfahren gebaut haben, mit natürlichen Materialien, mit viel Holz, mit Lehm, mit Strom, Innenausbau, dann können wir einfach zum Beispiel, indem wir diese Bautechniken von früher viel stärker wieder hervorholen und dadurch CO2 sparen, dass wir zum Beispiel CO2 einspeichern im Baumaterial, dann können wir vielleicht bei der Frage TGA und Außendämmung auch ein bisschen wieder zurückkommen auf ein Maß, was dann weniger hochgezüchtete Häuser mit sich bringt. Und deswegen glaube ich, wir können angesichts des Klimawandels, auch der Schäden im Gebäudebereich durch den Klimawandel, nicht sagen, ist gerade schlecht, ist gerade teuer, machen wir vielleicht erst in 20 Jahren wieder. Aber gleichzeitig müssen wir auf die Suche gehen nach dem smartesten Ansatz, wo Einsatz und Kosten in einem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen stehen.
Und zum Schluss einen Rück- und gleichzeitig Ausblick. Wenn Sie auch in der nächsten Legislaturperiode Bauministerin wären, was würden Sie anders machen als in der laufenden?
Ich glaube, das ist natürlich eine hohe Ehre, Bundesministerin zu sein, aber etwas, worum man sich nicht bewerben kann. Man wird berufen. Gleichzeitig hat mir das unglaublich viel Spaß gemacht. Aber ich würde sagen, in der nächsten Legislaturperiode wäre es auf jeden Fall sinnvoll, die ganze Frage der Sanierung von Gebäuden, die jetzt vor allen Dingen im Wirtschaftsministerium angesiedelt ist, tatsächlich auch in einem Bauministerium zusammen mit dem Neubau und der Stadtentwicklung zu gestalten, weil das einfach zwei Paar Schuhe sind, die gut zusammenpassen, Neubau und Sanierung. Und ich glaube, das sollte man auch zusammen dann denken.
Vielen Dank für das Gespräch, Bundesbauministerin Clara Geiwitz. Dankeschön.
Sehr gerne.
Das war zum 100. Mal ZVDH aktuell, Ausgabe 3. Dezember 2024. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über viele Sterne in der Bewertung. Sie können uns auch gerne schreiben an podcast@dachdecker.de. Wir freuen uns immer über Anregungen und Hinweise. Redaktion Claudia Büttner, ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.